Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die Welt, in der mein Sohn aufwächst, wird nicht mehr die Welt sein, in der ich aufgewachsen bin. Und damit meine ich nicht nur die Veränderungen im Digitalen, künstliche Intelligenz, Mobiltelefone, Social Media, sondern auch geostrategische Veränderungen, und zwar massive Umbrüche unserer Zeit, das Erstarken der BRICS-Staaten, eine mögliche neue Vormachtstellung der Chinesen im Verbund mit den Russen. Und genau darum wollen wir heute mit dem Geopolitik-Experten Stefan Ossenkopf sprechen. Los geht's. Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Stefan Ossenkopf.
Dankeschön. Bin gerne im Gespräch mit Ihnen.
Herr Ossenkopf, ich bin auch schon sehr gespannt. Bevor wir aber gleich mal in die Thematik einsteigen, möchte ich Sie kurz unseren Zuschauern vorstellen. Sie sind Jahrgang 1969 und seit Jahren aktiv als Journalist, Blogger und Übersetzer. Ihre Themenschwerpunkte sind die Entstehung einer multipolaren Weltordnung sowie Entwicklung der BRICS-Staaten. Gerade mal Thema BRICS-Staaten, da werden wir heute noch viel tiefer reingehen. Herr Ossenkopf, Sie sind der Ansicht, dass sich die globale Ordnung der letzten 80 Jahre gerade massiv verändert und wir am Übergang in ein neues Zeitalter stehen. Können Sie kurz erklären, was hier gerade passiert, diese Veränderung?
Also ich denke, dass wir historisch gesehen zum ersten Mal an einem Punkt sind, wo ganz andere Mächte als die des Westens, also USA, Großbritannien, Westeuropa, mehr und mehr in den Vordergrund treten, sich koordinieren, zusammenschließen. BRICS ist nur ein Beispiel. Man kann auch den gesamten globalen Süden als Begriff nehmen und zum ersten Mal ihre Interessen selbstbewusst vortragen, weil sie sich eben in die Zukunft projiziert nicht vorstellen können, dass die jetzige Ordnung in irgendeiner Weise die Interessen der Mehrheit der Menschheit oder der gesamten Menschheit in irgendeiner Weise repräsentiert. Das war natürlich anders vor 80 Jahren. Da war Europa nach dem Zweiten Weltkrieg überwiegend zerstört, die USA nicht, weil sie natürlich ihre Insel zwischen zwei Ozeanen sind und keine Gefahr von Nord oder Süd oder anderen Himmelsrichtungen drohte. Und die anderen Länder des globalen Südens waren überwiegend noch in so einer Art Kolonialstatus, entweder definitiv oder wirtschaftlich gesehen abhängig. Und die Institutionen, die man nach 1945 gegründet hat mit Weltbank, IWF und verschiedenen UNO-Institutionen, die haben also später ihre, vielleicht am Anfang funktioniert und die Absicht war sicherlich auch richtig, aber die sind dann auch eingebettet worden in den Kalten Krieg und haben eigentlich eine Ordnung aufrechterhalten, in der in erster Linie USA oder die Angloamerikaner und Westeuropa auf der einen Seite standen und dann natürlich die Staaten des Warschauer Vertrages auf der anderen Seite. Aber nach 1989 oder nach 1991 war ja eigentlich diese Bipolarität weg und eigentlich hätte man da eine neue internationale Sicherheitsordnung unter Einschluss aller Staaten, die sich ehemals als Feinde gegenüberstanden, aufbauen können. Das hat man nicht gemacht. Wir erinnern uns noch vielleicht an den Princeton-Professor Francis Fukuyama, der sagte, jetzt wird die liberale Demokratie die Welt übernehmen, wir sind am Ende der Geschichte. Und heute sehen wir also nach unglaublich vielen Militärinterventionen des Westens, also von Afghanistan, Irak, Libyen bis hin zu den verschiedenen Regimewechseloperationen, auch in der Ukraine natürlich schon seit 2004 oder in Kaukasus, Zentralasien, ist die Welt eben an einem Punkt gekommen, wo die Glaubwürdigkeit des Westens, dass sie eine bessere oder ja, eine für alle passende Weltordnung aufbauen wollen, absolut auf den Nullpunkt gesunken ist. Und jetzt sind eben seit 2009 die BRICS-Staaten entstanden und 2023 gab es eine große Erweiterungswelle. Und sie verlangen eben, dass sich Länder wie Europa und USA an einen Tisch setzen und eine neue internationale Finanz- und Wirtschaftsordnung aushandeln und eben auch in den Institutionen eine gleiche Repräsentation anderer Länder zulassen. Mhm. Ich meine, das sind ja keine kleinen Länder. Ja, das sind ja, es geht um China, das mittlerweile ja wirtschaftlich und technologisch fast auf einer Augenhöhe ist mit den USA. Aber es geht natürlich auch um Indonesien, Brasilien, Nigeria und viele andere.
Jetzt ist es ja so, Sie hatten jetzt viele interessante Themen angesprochen, beispielsweise Thematik nach dem Zweiten Weltkrieg, zerstörtes Europa, Amerika hat an sich nur Männer und Waffen geliefert. Im aktuellen Konflikt haben sie mehr oder weniger nur Waffen geliefert. Das war ja deswegen auch so ein Sweet Deal für die Amerikaner. Sie können die Russen schwächen, russische Mannkraft schwächen mit der Hilfe der Ukrainer, ohne selbst wirklich eigene Männer in den Krieg schicken zu müssen. Dann haben wir auch die Situation der BRICS, die jetzt stärker werden. Auch wenn wir uns jetzt die Friedensverhandlungen, die in Riad in Saudi-Arabien jetzt gerade geführt werden, die Europäer sind ja da nicht mal, die dürfen ja nicht mal die Türe aufhalten, geschweige denn vielleicht Fahrdienst machen oder sowas. Die sind ja quasi gar nicht involviert. Wenn wir uns jetzt aber mal die BRICS-Staaten anschauen, kann man sagen, dass die BRICS genauso stark unter chinesischem Einfluss stehen, wie der Westen unter amerikanischem Einfluss steht oder beispielsweise die NATO unter amerikanischem Einfluss?
Da kann ich so eigentlich keinen direkten Vergleich sehen oder Parallelen. Weil einerseits sind die meisten Länder von dem amerikanischen Dollar abhängig. Ich kann eben nicht sagen, dass die BRICS-Staaten vom chinesischen Yuan abhängig wären, sondern sie wollen in erster Linie ein System haben, wo die unterschiedlichen nationalen Währungen tatsächlich souveränen Charakter haben, sich auch nicht einer supranationalen Zentralbank unterordnen müssen oder so ähnlich, sondern tatsächlich wie souveräne nationale Währungen miteinander Handel treiben. Das ist natürlich nicht ganz einfach in dem System der Dollar-Sanktionen, verschiedene andere Maßnahmen, Ausschluss auf SWIFT-System, obwohl jetzt darüber geredet wird, dass Russland wieder teilweise zugelassen wird. Genau. Vor allen Dingen bei Agrarexporten und bei Düngemitteln und so weiter. Das sind sicherlich wichtige Zugeständnisse, die da jetzt in Riad gemacht worden sind. Aber trotzdem kann man sagen, gut, es ist natürlich wichtig, dass die USA jetzt den Ukraine-Krieg aktiv, proaktiv beenden wollen. Die Europäer haben ihre Chance eigentlich verwirkt, weil sie sich nicht auf die Seite der Amerikaner gestellt haben, sondern jetzt wie der Keir Starmer und der Macron und jetzt eben auch der Merz eigentlich auch gesagt haben, nein, wir müssen die Ukraine verteidigen, kosten es, was es wolle. Hier kursiert ja in Deutschland überall das Märchen von dem drohenden Angriff Russlands auf Europa, dass es unmittelbar vor der Tür stehen würde und so weiter. Mhm. Und mit diesem Druck, den man medial und von den Meinungsmachern her aufbaut, will man eben dieses uferlose Aufrüstungsprogramm hier finanzieren, außerhalb des Budgets, mit einer Finanzierungsart, die viele Leute schon an die 30er Jahre erinnert, an die berüchtigten MEFO-Wechsel von Hjalmar Schacht. Also das wird kein gutes Ende nehmen, wenn Europa diesen Weg weitergeht. Und ich denke, ja, natürlich jetzt auch das Problem, dass der Trump einerseits, sagen wir mal, richtig reagiert im Falle von Russland, aber möglicherweise vollkommen falsch reagiert im Falle von Iran, was ja auch ein BRICS-Land ist, das enge wirtschaftliche und auch militärisch und sicherheitspolitische Partnerschaften eingegangen ist. Mit Russland erst jetzt im Januar oder mit China. Das sind alles Verträge, die gehen über Jahrzehnte in die Zukunft und sind keine Eintagsfliege. Also da liegt noch unglaublich viel Sprengstoff.
Es ist ja so, die USA betreiben auf der ganzen Welt über 100 Militärbasen. Allein wenn ich hier an Deutschland denke, ich bin ja gebürtiger Schwabe, bei uns gibt es die Kelly Barracks, die Patch Barracks, also das ist eine große Zentrale dort, aber auch an sonstigen Orten auf der Welt. Die Chinesen wiederum haben nur 3 Militärbasen. Ist das nicht ein gigantisches Ungleichgewicht? Ich meine, sie sagen technologisch und so holen die auf und sind fast da an der Seite Amerikas, aber die Machtverhältnisse, wenn es um militärische Stärke geht, die sind ja doch immens unterschiedlich, oder?
Es ist ein anderer Charakter von militärischer Machtprojektion. Ich denke, dass die Chinesen in erster Linie ihr Militär aufbauen zur Landesverteidigung, weil natürlich die Amerikaner auch ihre Militärbasen im Indopazifik mit aufbauen, weil sie jetzt immer mehr auch Japan dazu drängen, seine pazifistische Nachkriegspolitik aufzugeben, immer mehr auch Militärmaterial nach Südkorea geben oder natürlich auch die Partner wie Australien und so weiter, Philippinen und so weiter. Also insofern muss sich China natürlich militärisch auf eine mögliche Auseinandersetzung, den Worst-Case-Szenario vorbereiten. Aber es hat, glaube ich, überhaupt gar keine Ambition, weltweit militärische Macht zu projizieren. Das wird zwar immer irgendwie von Pentagon, vom amerikanischen Militärs überall herausposaunt, dass wenn China sich zivil an Häfen beteiligt, in Lateinamerika, in der Karibik, in Sri Lanka, wo auch immer, dass letztlich ja nur die Grundlage gelegt wird für eine militärische Beteiligung. Dafür sehe ich überhaupt gar kein Anzeichen und das muss man nicht nur aus dem Moment heraus belegen können, sondern wenn man mit Chinesen auch spricht und in ihre Geschichte schaut, dann sieht man, es ist einfach nicht in ihrer Historie belegbar, dass sie eine Kolonialmacht gewesen seien. Sie waren immer eine starke wirtschaftliche und auch diplomatische Macht und so weiter, Handel, Technologien, aber es gibt eigentlich in den historischen Aufzeichnungen keine Beispiele, wo sie bewusst die Weltmacht an sich reißen wollten.
Ich meine, bleiben wir doch gerade mal bei diesem Thema. Sie bezeichnen die neue Seidenstraße als zentrales Projekt, um regionale Ungleichgewichte abzubauen und den Welthandel zu beleben. Ich meine, so weit, so gut. Politiker und Medien, gerade auch bei uns in Deutschland, sehen darin gefährliche chinesische Expansionspolitik. Können Sie kurz erklären, was das für ein Projekt ist und warum Sie die Sorgen der deutschen Politik und der deutschen Medien nicht teilen?
Naja, zunächst einmal ist es das größte Infrastrukturaufbauprojekt der Welt. Es hat etwa 150 Partnerländer gewonnen, seitdem die neue Seidenstraße sowohl im Landweg als auch auf dem maritimen Weg ins Leben gerufen worden ist. Das war 2013. Seitdem sind diese Partner eigentlich dabei geblieben, zumindest mit Absichtserklärungen. Und es geht vor allen Dingen um Infrastrukturinvestitionen, weil die Länder, die am meisten Interesse daran haben, sind diejenigen, die über die internationalen Kapitalmärkte oder über den IWF nicht an genügend Investitionskapital kommen, um eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Das fängt ja bei Null an. Also Afrika hat kein wirklich kohärentes Eisenbahnnetz. Es kann nicht wirklich intrakontinentalen Handel dadurch treiben. Viele Länder, die landeingeschlossen sind in Zentralasien oder in Lateinamerika, haben sich dem angeschlossen, weil sie sagen, vielleicht haben wir die Chance, durch Investitionen Eisenbahnen, Häfen, Autobahnen, Logistikzentren aufzubauen, um dann letztlich unsere Rohstoffe und was wir produzieren auf dem Kontinent oder international zu vermarkten. Sie wollen alle aufsteigen in die Liga der Industriestaaten. Und ich denke, die neue Seidenstraße ist der richtige Ansatz, um das zu tun. Ich muss sagen, am Anfang waren die Schlagzeilen überhaupt nicht negativ hier. Also eigentlich haben sich viele Städte in Deutschland, also Duisburg kennen wir alle, aber auch in Nürnberg, da war ein großer Seidenstraßenkongress finanziert und von der IHK Bayern, die Studien herausgegeben hatte, dass das eigentlich sehr vorteilhaft für uns wäre, weil die Seidenstraße sich ja auf Osteuropa ausstreckt. Deswegen für uns zum Beispiel Warenlieferungen zwischen West- und Osteuropa schneller und kostengünstiger vonstatten gehen können. Aber natürlich die großen westeuropäischen Handels- und Bevölkerungszentren, Industriezentren zu verbinden über den Landweg mit China, war eine absolute Vision, die von vielen Leuten hier geteilt wurde. Einschließlich in London, in Lissabon, in Madrid. Italien hat ja damals als einziges G7-Land sogar eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Schweiz, wo Sie leben, da ist sogar der Bundespräsident damals und zumindest eine große Handelsdelegation nach Peking gefahren, um das zu unterzeichnen. Man hat entsprechende Büros eingerichtet, Kontaktbüros. Ich glaube, es gab am Anfang so eine gewisse Aufbruchstimmung. Dann haben aber die USA ihre Sicherheitsstrategien geändert, 2017, 2018, und haben eben gesagt, China ist durch seinen technologischen Aufstieg ein Rivale, eine Sicherheitsbedrohung. Dann hat man eben Sanktionen auf ZTE und Huawei ausgesprochen und so weiter. Und dann ist hier die Stimmung auch gekippt, wenn man sich an die ganze Diskussion erinnert. Auch hier hieß es dann plötzlich, naja, wir müssen diese Partnerschaft mit China etwas überdenken. Man hat nicht gleich auf Rivalität umgeschaltet, aber zumindest auf vom Partner zum Competitor, also
Wettbewerber dann, ja.
Genau, Wettbewerber. Und man sagt jetzt, man hat ja eine China-Strategie gemacht unter der Baerbock-Habeck-Regierung. Und dort hieß es ja, dass jetzt immer mehr von Wettbewerber in Richtung Rivale umgeschaltet wird. Also ich denke, dass die jetzigen Schlagzeilen in den Medien und auch davon geprägt sind, dass sich eben die Strategie des Westens dazu verändert hat. Ich finde unnötig, weil es ist nicht abzusehen, dass die neue Seidenstraße in irgendeiner Weise Westeuropa übernimmt. Und insofern, denke ich, verspielen wir da unsere Chancen.
Sie haben ja ganz zu Anfang unseres Gesprächs den IWF, also den International Monetary Fund und die Weltbank angesprochen. Denen wird ja teils nachgesagt, dass sie Länder bewusst verschulden, um dann dadurch Einflussnahme in diese Wälder zu nehmen. Also quasi großzügige Kredite anzubieten und die dann aber wissend, dass diese niemals zurückgezahlt werden können. Und somit habe ich dann wie eine Krake dieses Land im Hand. Und wenn wir das mal am Beispiel vom Großhafen in Sri Lanka nehmen, der für 99 Jahre von China kontrolliert wird, zeigt das doch aber, dass China auch versucht, andere Staaten gezielt in die Schuldenfalle zu locken, um quasi strategisch wichtige Infrastruktur zu gewinnen und dann aber auch Einfluss über diese Länder. Wie erklären Sie sich das?
Also ich weiß, dass dieses Narrativ sich sehr verhärtet hat, aber wenn man mal wirklich als Journalist, als investigativer Journalist, als wirklicher Forscher in dem Bereich arbeitet, dann merkt man mehr und mehr, dass hinter den Schlagzeilen, die immer gut sind für den Verkauf der Bildzeitung und auch des Spiegels, ne, das sind ja nur die gleichen Sachen am zwei Enden des Spektrums. Aber dass solche Schlagzeilen immer gut sind für den Verkauf. Und wenn erstmal diese Sachen in die Welt gesetzt werden, dann gehen sie auch nicht weg. Wenn man aber nachforscht, trifft man doch auf eine etwas andere Story. Also den IWF würde ich jetzt nicht mit dem Finanzgebaren chinesischer Investitionen direkt vergleichen. Also der IWF hat ganz klar eine politische Agenda, also indem er sagt, man muss dann eben auch Arbeitsmarktreformen und Liberalisierungsreformen und so weiter dort durchsetzen, bevor man überhaupt über einen Kredit verhandeln kann oder geschweige denn einen bekommt. Und diese Reformen sind wirklich berüchtigt geworden, weil sie merken, dass durch Abwertung von Währungen und so weiter immer weiter Druck aufgebaut wird, sodass die Schulden nie wirklich zurückgezahlt werden können. Genau. Sie werden ja auch nicht zurückgezahlt in der landeseigenen Währung, sondern immer in den Dollar. Das heißt, ich muss also letztlich immer meine eigene Währung tauschen in den Dollar. Und wenn die Wechselkurse gegen mich arbeiten, dann türmt sich ein Schuldenberg auf, von dem Sie gerade gesprochen haben, der nicht abbezahlt werden kann. Und dann kommen natürlich, wie hat ein Autor damals gesagt, dann kommen die Schakale ins Land und übernehmen die Regierung. Also dann kommt irgendein Regimewechsel oder ein Putsch oder wer auch immer. Dann wird ein sogenannter selbsternannter Übergangspräsident eingesetzt. Also diese Dinge macht China so nicht. Ich würde mal sagen, China hat Beteiligung an vielen Häfen in der Welt oder chinesische Unternehmen. Es ist ja nicht China als Staat. In dem Fall zum Beispiel diesen Hafen Hambantota, das ist ja ein Hongkonger Unternehmen gewesen, das übrigens schon seit 150 Jahren existiert, also gar nicht zurückgeht auf irgendeine Tradition der vielleicht kommunistischen Partei oder sowas. Es ist ein kommerzielles Unternehmen in Hongkong. Die Sache ist, dass man muss das eine von dem anderen trennen. Also man muss sagen, ja, das Unternehmen hat diesen Hafen übernommen, aber das war eine Entscheidung, weil dieser Hafen 4 Jahre lang überhaupt gar nicht profitabel gearbeitet hat. Und deswegen wurde er verkauft. Es werden seitdem Investitionen gemacht. Also zum Beispiel ist die Vision für Hambantota, ein Zentrum zu sein für Schiffstreibstoffe. Es liegt ja wunderbar, also strategisch, man muss sich das mal vorstellen, die Schiffe kommen alle aus dem Osten oder fahren in den Osten und müssen durch diese Straße von Malakka. Also quasi in da Malaysia, diese Meeresenge. Und wenn man dann im Breitengrad weiterfährt, kommt man auf jeden Fall an Hambantota, Sri Lanka, vorbei. Ja, bis man dann weiterfährt, vielleicht entweder in den Nahen Osten, in den Persischen Golf oder durch den Suezkanal ins Mittelmeer und dann nach Europa. Es ist also eine ganz wichtige strategische Lage und man will eben eine Firma dort haben, die das Know-how hat und das Investitionskapital, diese Chancen auszunutzen. Warum dann später, 2021, glaube ich, Sri Lanka pleite war oder seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnte, hat mit dem Hafen eigentlich nicht viel zu tun, sondern das war damals, wir erinnern uns an die Covid-19-Krise und wo dann plötzlich wegen Hafensperrungen und so weiter viele Preise nach oben gingen, natürlich auch später beim Beginn des Ukraine-Krieges. Also die Sri Lanka hatte sehr viel zu kämpfen, dadurch, dass es Nahrungsmittel importieren muss und die Preise inflationär nach oben gestiegen ist, während wiederum seine eigene Währung, der Rupie oder die Rupie, weiter nach unten gegangen sind. Insofern konnten sie ihre Schulden nicht mehr zahlen. Das eine hat mit dem anderen aber so nichts zu tun. Und wenn man sich die Erfolgsgeschichten chinesischer Investitionen bei Häfen anschaut, zum Beispiel in Peru oder auch in Piräus bei Athen oder jetzt sogar in Hamburg, ne, dieser tolle Ort zum Beispiel. Mhm. Es ist ja, die Schlagzeilen sind immer dann besonders laut, wenn man weiß, das ist irgendwie ein chinesisches Unternehmen. Die Schlagzeilen sind weniger laut, wenn man weiß, das ist die Firma Maersk aus Dänemark, die in den Hamburger Hafen investiert. Dann sagt eigentlich keiner was. Und man muss fairerweise sagen, also die Amerikaner haben sich fürchterlich aufgeregt über Sri Lanka und chinesische Investitionen in Peru beispielsweise, in diesem Chiangkhai-Port. Aber die Chinesen haben sich nicht aufgeregt, als vor kurzem eine BlackRock-Tochter die beiden Häfen in Panama gekauft haben. Oder zumindest soll dieser Deal ja gemacht werden. Und sie kaufen ja nicht nur die beiden Häfen in Panama, sondern sie kaufen Beteiligung an 43 Häfen weltweit, auch über eine Hongkonger Firma. Und der Deal liegt bei 23 Milliarden. Der in Hanban Tota lag bei etwas über 1 Milliarde. Also es sind auch ganz andere finanzielle Dimensionen, die Amerika da auffährt. Es gibt bis heute keine riesige Kampagne, Amerika da zu verurteilen, das zu machen. Ob es noch kommt, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall als das Verhalten von wirtschaftlich orientierten Unternehmen gesehen und nicht, wie das oft hier gesehen wird in den Schlagzeilen, als eine Art Großmächte-Rivalität, also Demokratien versus Autokratien, Systemwende.
Eine chinesische Machtergreifung quasi. Ja, also ich meine, da kann man Ihnen nicht widersprechen, das ist durchaus so. Man muss dazu bedenken, der Amerikaner wird ja als unser größter Verbündeter gesehen. Inwiefern er das ist, das sieht man, denke ich, jetzt gerade eben sehr gut. Aber kommen wir nochmal zu China zurück. Gehen wir mal davon aus, die Chinesen sind ultra stark und die sind irgendwann in der Lage, alles zu übernehmen. Das ist ja auch so eine Schlagzeile. Wenn wir uns aber mal anschauen, die jahrelange Ein-Kind-Politik der Chinesen, das hat ihnen ja, das wird ihnen ja demokratisch auf lange Sicht, so die Statistiken durchaus schaden. Und jetzt haben sie ja nach wie vor eine sehr niedrige Kinderquote. Können die das kompensieren? Das wäre meine erste Frage an Sie. Und wird das nicht langfristig, aber auch wenn die mit einer stark schrumpfenden Bevölkerung zu rechnen haben, ihre eigenen Pläne, den Einflussbereich zu erhöhen, durchkreuzen?
Also ich sehe das nicht ganz so dramatisch, weil demografische Projektionen natürlich immer mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden sind. Stimmt natürlich, dass die Geburtenrate tatsächlich in jüngster Zeit in China durchaus nach unten gegangen ist. Trotzdem sind es immer noch 1,4 Milliarden Menschen. Es ist ja kein Land, das irgendwie innerhalb der nächsten 10 Jahre zu verschwinden droht oder so. Man muss sagen, diese sogenannte China-kollabiert-Story ist ja sehr beliebt im Westen. Oh, China hat eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, China bricht zusammen. China hat eine Immobilienkrise, China bricht zusammen. China hat nur noch 5% oder 5,2% Wachstum statt 9,9%, China bricht zusammen. Da ist, ich glaube, ich könnte ein ganzes Regal füllen, eine ganze Regalwand füllen mit Büchern, die sich mit dieser sogenannten China-Kollaps-Theorie beschäftigt haben. Vor 3 Jahren entstand eben diese Studie, übrigens bezahlt von der Gates Foundation, veröffentlicht bei The Lancet, die eben genau diesen Punkt herausgegriffen hat, in China gehen die Geburtenraten zurück und eben Projektionen gemacht bis 2100. Aber selbst die Autoren sagen, natürlich gibt es für einen Staat, eine Politik, ein politisches System immer die Möglichkeit einzugreifen, also durch finanzielle Anreize oder was auch immer die Möglichkeiten sind, Familienpolitik und Geburtenraten zu verändern, zu erhöhen.
China, beispielsweise ja die Ungarn machen aktuell, ne? Mit durchaus schon Erfolg.
Ja. Also auch in Russland gibt es das Thema ja auch. Also wenn man sich mal die Wirtschaftsreden von Putin anhört, die teilweise 2 Stunden gehen können, das sind ja keine irgendwie Hasstiraden auf den Westen und so weiter, sondern das meiste beschäftigt sich mit Innenpolitik und mit Wirtschaft. Und da geht er minutiös durchs Kindergeld, durch das Wohngeld, durch den Aufbau von der Versorgung von Gas von einzelnen Haushalten, dass die Kernenergie weiter aufgebaut werden muss, die Infrastruktur und so weiter und so weiter. Bei Russland hat natürlich einen Vorteil und einen Nachteil hat. Es hat eine sehr kleine Demografie, also vielleicht 145 Millionen Menschen, aber es ist das größte Land der Erde mit Rohstoffen, die quasi unbegrenzt vorhanden sind. Und es fehlt dort einfach das Wachstum in der Demografie, um, sagen wir mal, mehr in Richtung Ostsibirien oder jetzt in also Vladivostok und so weiter, die Ostrussland, sich auszudehnen. Das ist für die ein ganz wichtiges strategisches Problem, das aber auch sehr stark sozusagen politisch flankiert wird. In China, denke ich mal, haben wir gewisse Vorteile, die auch nicht diskutiert werden. Zum Beispiel die Lebenserwartung steigt. Ja, das ist ja eigentlich immer ein sehr gutes, ein positives Zeichen. Man könnte ja auch sagen, im Vergleich zu 2005, glaube ich, war das, ist die Lebenserwartung der Frauen in China von 75 auf 80 Jahren hochgegangen. Jetzt muss man die Renten anpassen, weil man in China als Frau mit 50 in Rente geht, weil die Daten noch oder die politischen Entscheidungen noch auf Daten fußen, die vielleicht 40 Jahre alt sind oder so. Das Land entwickelt sich eben doch demografisch und vom Einkommen der Mittelschicht, vom Lebensstandard, von der Infrastruktur, Struktur, eigentlich insgesamt eine positive Richtung. Also ich würde sagen, so wie diese Studie das oder diejenigen, die aus der Studie diese Daten rausgezogen haben, gesagt haben, ja, China ist bis Ende des Jahrhunderts nur noch 700 Millionen Menschen und wenn Amerika eine Open Borders Politik macht, dann werden die bald 400 Millionen sein und dann wird das immer so geopolitisch politisch ausgeschlachtet, als wenn man damit gewisserweise seinen Vorteil suchen kann. Ein Argument finde ich ist viel wichtiger. China hat eine Strategie der technologischen Innovation, also technologische Innovation immer mehr in den produktiven Prozess mit einzubringen. Und ich rede nicht nur von Digitalisierung, sondern von Automatisierung, von all diesen Dingen. Und das heißt also, die Produktivität pro Kopf und Landfläche ist in China ja noch lange nicht ausgereizt, wie das in vielen schon entwickelten Ländern, Südkorea, Japan, der Fall ist und so weiter. Der Produktivitätszuwachs wird sicherlich dafür sorgen, dass sich dass der Lebensstandard weiter stärkt, sich erhöht, das Einkommen sich weiter erhöht. Und dann denke ich, also wird der Anreiz, zum Beispiel eine vierköpfige Familie zu haben, statt eine dreiköpfige oder eine fünfköpfige, von alleine kommen. Also ich sehe da, wie gesagt, nicht irgendwie das Ende aller Tage schon gekommen.
Ja, gut, durchaus gut argumentiert. Herr Ossenkopf, noch zum Abschluss auf eines der erfolgreichsten Länder der Welt, unser heißgeliebtes Deutschland. Friedrich Merz hat ja wahrscheinlich in absoluter Weltrekordzeit jedes Wahlversprechen, das er gegeben hat, gebrochen. Und jetzt bildet sich eine Koalition, die sich am Ausformen ist, die sich gegenseitig mit finanziellen Mitteln zusammenhält. Wie sollten die sich jetzt in der aktuellen Betrachtung Ihrer Meinung nach den BRICS-Staaten gegenüber ausrichten? Wie sollte da die Kommunikation sein?
Also ich denke, wir brauchen hier einen wirklichen Richtungswandel. Also man stellt sich vor, was gerade passiert ist. Also nicht nur hat Herr Merz all seine Wahlversprechen gebrochen, ganz prominent natürlich die sogenannte Schuldenbremse. Wenn er gesagt hätte, ich lockere die Schuldenbremse, weil unsere Brücken zerbröckeln. Ja, ich bin hier in Berlin. Wir haben gerade die Autobahn A100-Brücke, Vollsperrung, 200.000 Autos pro Tag müssen sich irgendwie durch Stadtviertel quälen und so weiter. Jetzt haben wir auch noch den Bahnstreik oder den BVG-Streik vielmehr. Also hier bricht, wenn die Infrastruktur so weiter vernachlässigt wird, bricht hier das absolute Chaos aus. Also er hätte ja sagen können, wir sind in einem Notstand, nicht weil Putin morgen einmarschiert oder weil die Ukraine gewinnen muss und die Krim zurückerobern muss, sondern weil wir hier einen absoluten Notstand haben bei Infrastruktur, bei den mittelständischen Unternehmen, bei den viel zu hohen Energiepreisen, bei diesem Bürokratie-Dschungel, wo ich war auf einer Mittelstandstagung und dann sagte mir jemand, ich muss also quasi laut Green Deal-Vorschriften nachweisen, dass mein Geschäft nicht zur Wüstenausweitung in Afrika beiträgt oder dass nicht irgendwo, wenn ich eine Schraube importiere, nicht vielleicht bei der Gewinnung des Erzes Kinderarbeit eingesetzt worden ist. Wie soll man das denn machen? Also im Grunde ist die Produktivität der mittelständischen Unternehmen wird im Moment so abgewürgt und man abgesehen noch vom Bildungssystem, dass wir viel zu wenige Ingenieure bekommen, die in den MINT-Fächern glänzen. Also da könnte er zum Beispiel, hätte er den Notstand ausrufen können und sagen können, wir brauchen außerhalb unseres zu knappen Budgets eine Schuld, ja, er muss es ja nicht Sondervermögen nennen, ein Kredit, ein Staatskredit, mit dem innerhalb der nächsten 10 Jahre Deutschland wieder auf Top-Niveau aufgebaut wird, mit Schnellbahnen, mit Transrapid, mit neuen, er hat ja immerhin die Kernfusion ins Spiel gebracht, mit Kernfusionsreaktoren und so weiter. Und dann hätte sich dadurch, dass immer mehr Investitionen auch tatsächlich Produktion zur Folge haben und eine Verbesserung der Produktivität pro Kopf, hätte man sagen können, die Schulden sind ja leichter zurückzuzahlen. Aber wir investieren in tote Masse, in einen Krieg, der herbeigeredet wird, der nicht stattfinden wird, wenn er nicht, wie gesagt, von uns provoziert wird. Mhm. Also insofern ist das eine absolute katastrophale Fehlentwicklung. Und ich denke mal, die Kehrtwende, die wir bräuchten, wäre wirklich zu sagen, okay, wir müssten auch zum Hörer greifen, in Moskau anrufen, in Peking, in Neu-Delhi, in wo auch immer, in Jakarta und sagen, wir wollen mit euch bessere Beziehungen aufnehmen. Die BRICS-Länder sprechen für die Mehrheit der Menschheit, für Ansprüche, die absolut legitim sind. Deutschland hat nach wie vor hoffentlich genug Expertise in der Bauwirtschaft von mir aus, bei Technologien und hat privates Investitionskapital, sodass er Anreize schaffen könnte, dass wir in diese Länder investieren, sodass dann eben Handelspartnerschaften entstehen. Und dann müssen wir eben nicht sagen, ihr müsst erstmal die Regenbogenflagge hissen auf eurem Parlamentsgebäude und gucken, dass wir bestimmte Rechtsnormen einhalten, die wir selber nicht einhalten. Die BRICS-Länder könnten für uns ein Weckruf sein, hoffe ich, für eine Kehrtwende in Deutschland. Wenn wir das nicht machen, denke ich, werden nicht nur Länder außerhalb von uns den Schaden davontragen, sondern wir insbesondere. Und ich hoffe, dass die Deutschen das nicht so mit sich machen lassen, sondern letztlich auf die Straße gehen, nicht nur für Frieden, sondern eben auch für eine absolute wirtschaftliche Kehrtwende.
Das können wir beide nur hoffen. Ich glaube, das hoffen viele Leute. Die erste Veränderung findet natürlich auch immer an der Wahlurne statt. Ich glaube, da haben die Leute jetzt gemerkt, was ihnen diese Entscheidung mal wieder gebracht hat. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Stefan Ossenkopf. Sehr interessante Einblicke. Und ich muss sagen, ich bin eher ein China-Kritiker gewesen, aber Sie haben mich heute argumentativ wirklich sehr überzeugt. Und das muss etwas heißen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.